Fünf. Ja. So, und wie sagt er mal wieder, wo ist der Knopf? Hey, ja, ich glaube, wir sind auf Sendung Dürrum. Sage ich euch Hallo an den Geräten, liebe Jets-Gemeinde und darüber hinaus. Willkommen zur Jets Football Show. Es ist wieder mal Mittwochabend. Die Urlaube sind vorbei. Wir sind wieder auf Sendung und schreiben die Folge 89, unglaublicherweise. 89. Folge der Jets Football Show mit Butch und H. Und wem? Und wem? Ja, meinem guten Freund aus Mühldorf, dem Udo. Dem sage ich jetzt guten Tag. Guten Tag, Udo.
Ach, Butschi,
Na?
sag mal, dann haben wir tatsächlich jetzt was auf dem Dach, genau einen Monat nicht gesendet, wa? Da war eine lange Pause jetzt,
War eine
ne?
lange Pause. Ich habe richtig Sehnsucht gehabt und ich freue mich sehr, dass ich dich wiedersehe. Also, oder haben wir uns
Ja,
zwischendurch mal gesehen?
du siehst übrigens auch fantastisch aus, Butsch.
Das weiß ich, danke. Ditto. So, genug gelogen. Wir kommen jetzt zum Ernst des Lebens und zur Wahrheit, die da hier vor mir schon auf dem Tisch steht. Ich habe nämlich mitgebracht als Getränke. Horchet bitte genau auf, liebe Festgemeinde. Augsburger Original naturtrübes Kellerbier. Als Zweitgetränk für die zweite halbe Stunde habe ich ein Hofbräuhaus leichtes Helles aus München mitgebracht.
Oh,
Ja,
ah,
das hat natürlich einen besonderen Grund, Udo. Wolltest du noch was sagen oder soll ich gerade meine Gäste vorstellen?
Bevor wir zu den Gästen kommen, begrüße ich
Ah.
erstmal dich mal wieder anständig und standesgemäß. Ich begrüße
Na gut.
Captain Mittelstrahl, den Mann mit der Badekappenfrisur, den Bunga Bunga Butcher, die Legende mit goldener Zunge auf eiserner Leber, den Kommandeur der Luststreitkräfte Troisdorf. Wenn er durch ihn zuschlendert, dann fangen sogar die Pandas wieder an zu kopulieren. Im Soft-Erotik-Thriller Legehennen der Leidenschaft spielte er die Hauptrolle als Ei. Unseren Matt Matador, den gehacktes Gladiator. Seit seinem Urlaub in Skandinavien hat er jetzt auch einen Wikingernamen. Sie nennen ihn den Lang Lörresson. Ich begrüße Stefan Butsch Pohl.
Ja, danke Udo. Das ist doch mal, ja, hat aber wirklich einen Monat Zeit, ne? Oh, qualitativ sehr hochwertig, danke. Ja, Udo freut sich
Lang
auch selber.
Lörresson gefiel mir gut, da du jetzt ja tatsächlich gerade. Wie war der Urlaub denn bei den Wikingern nochmal?
Ja, es war außergewöhnlich schön. Also diese Landschaft, diese Stille, diese Weite, diese Farben. Ich war am Schiff in Norwegen und das ist empfehlenswert, ne? Also richtig klasse, richtig schön. Hatten zwar durchwachsenes Wetter, mal Sonne auf der Hinfahrt sozusagen. Wir hatten das von hier mitgenommen. Dann wurde es da ein bisschen öselig und regnerisch, kühl, aber gut, damit hatten wir eigentlich gerechnet. Aber landschaftlich wunderschön, sehr zu empfehlen. Vielleicht nicht mit dem Kreuzfahrtschiff, weil ich glaube, am ersten Tag dachte ich, leck mich in die Tasche. 95% über 75 Jahre. Das war wirklich so. Also,
Ja, nun, das ist ja von dir jetzt auch nicht mehr so weit weg, hör
ja, hallo, hallo, hallo.
mal.
Ich bin sehr jung geblieben, ja. Rollatorenrennen wurde dann irgendwann mal durchgerufen. Nein, wurde nicht, aber das hätte es durchaus Sinn gemacht. Ansonsten sehr schön und sehr zu empfehlen, muss ich sagen. Toll. Ja, aber es ist ja schon lange her. Ja, schon wieder eine Woche
Aber
fast.
ihr seid da so richtig mit Motor, ihr musstet nicht rudern wie die Wikinger und
Nee,
selber
nee, nee,
vorwärts
nee,
kommen.
das ging
Ihr
automatisch.
wurdet
Ne?
gefahren halt,
Wir
ja?
wurden gefahren. Ja, doch, doch. Das war im Preis
Auch so
sogar mit drin.
richtig, ja?
Wir gingen
So
auf
richtig mit
Preis.
Wikinger essen, mit die Knochen hinter sich werfen und sowas, oder?
Das mache ich sowieso immer.
Oder war da was gesitteter auf der MS Langlaufson?
MS, was? Du warst gerade ein bisschen unterbrochen. Ich habe, wie immer, habe ich noch kein LAN-Kabel, deswegen war es hier ein bisschen bröckelig. Was war MS, was?
MS Lang-Lörresson.
Na so, der, ja. Ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen und sehr schön. So, jetzt kommen wir aber zum Football, meine Damen und Herren, an den Geräten und liebe Freunde, die jetzt hier mit zugeschaltet sind per Video und per Audio. Und zwar würde ich jetzt, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, anhand meiner Getränke übergangslos ins Bäuerische wechseln. Ja, da werden es unsere Gäste vielleicht noch so ein bisschen besser verstehen. Darum sage ich herzlich willkommen bei unserem Podcast. Habe die Ehre, freue mich sehr auf Helmut Schmidt. Grüß dir.
Ja, servus, grüß dich.
Na, servus. Und Udo, den zweiten machst du.
Den zweiten mache ich, den habe ich damals beerbt in der Offensline in den tiefsten 80ern. Herzlich willkommen aus München, Ewald Brunner.
Grüß euch.
Der Ewald, grüß Gott. So, Helmut war damals, Helmut kommt natürlich aus Augsburg, wie gerade schon per Bier quasi vorausgeschickt, wohnt in Augsburg und war nicht in der O-Line tätig, sondern im Defense Backfield. Insofern passt das ja ganz gut. Wir waren beide D-Backs, der Udo und der Ewald in der Offense Line. Jawohl. Ja, wir kommen gerne dann zur Rubrik. Wie seid ihr denn zu den Jets gekommen? Ich schicke voraus für unsere Hörer, das sind zwei Spieler, die zum einen ganz früh angefangen haben und dann auch relativ bald dazugekommen waren. Ich sag mal, bei dem einen fast die 80, wirst du uns gleich berichten, und der andere so Mitte 80. Ne? Fangen wir mal mit dem Stubenältesten an. Der Ewald Brunner. Ewald, wie hat es dich zum Jets verschlagen? Warum warst du als Bayer, das war ja auch dein Spitzname, überhaupt in Bonn gelandet? Erzähl das mal bitte.
Ja, mein Vater hat in Bonn gearbeitet oder eine Arbeit gekriegt in Witterschlick bei Wessel Serweis. Und da ist die, bis auf meinen älteren Bruder, die ganze Familie mitgezogen. Und dann habe ich in Bonn meine Schule fertig gemacht und in der Zeit bin ich dann auch zu den Jets gekommen.
Damals warst du wie alt?
Ja, 16, 17.
Ja, das also war dann direkt 80 oder 81?
Also 80. Also ich habe dann beim allerersten Heimspiel der Jets war ich im Stadion, weil da hat es dann ja damals wurden ja noch Handzettel verteilt in der Fußgängerzone in Bonn. Und da habe ich da mal einen in die Hand gekriegt und habe dann einen Klassenkameraden, sind wir dann dahin gefahren, haben uns das angeschaut und dann war in der Halbzeit, hat es geheißen, ja, Jets suchen noch Spieler und hin und her. Und da ich vorher Leichtathletik gemacht habe und Evers suchte, wieder Sport zu machen, denke ich, da gehst du mal hin und schaust, sieht gut aus. Ja, und dann bin ich quasi beim nächsten Training da gewesen und hängen geblieben.
Ja, schön auf jeden Fall. Genau, ich bin 82 ins Boot gestiegen. Da warst du schon da etablierter Center. Du hast eigentlich immer Center gespielt, ne?
Stimmt, nee, angefangen habe ich halt als rechter Guard.
Okay.
Quasi zwischen Holger Dirks und Jochen, glaube ich, hieß er, der Center. Weiß jetzt den Nachnamen nicht mehr.
Oh, okay. Da kommen wir gleich noch drauf.
So mit Lockenkopf und Schnäuzer.
Henry Jehl.
Jetzt haben wir es.
Ja, die Vergangenheit aufarbeiten. Genau. Stimmt, der hat ja auch Center gespielt. Ja.
Und die zwei haben mich dann quasi in die Geheimnisse der Offense-Line eingewiesen. Mit jedem Spielzug und dann war es eigentlich ein gutes Dreierteam, sag ich mal, auf der rechten Seite. Und ja, war in Ordnung. Und mein erstes Spiel war dann in der Rückrunde gegen Hanau, wo ich dann auch gleich mit dem ersten Kontakt riesen Lehrgeld gezahlt habe, weil das war ein 2-Meter-Mann. Der hat mich beim Kickoff, ich war ja dann im Return-Team, eigentlich bin ich dann nur gegen die Wand gelaufen, habe mich am Arsch gesetzt und habe gedacht, so geht's nicht, das muss anders gehen. Und ja gut, und so haben wir dann damals mit jedem Spielzug ein bisschen was gelernt.
Wer hat euch damals in diesen grauen Vorzeiten der O-Line trainiert?
Gute Frage.
Wer hat euch was gezeigt in der O-Line?
Also so richtig, wir hatten irgendeinen Trainer, ein Ami. Ich glaube, war das der Pfarrer war?
Der Jim Cantrell, der war Pfarrer, der war aber unser Defense-Coach ab 82 irgendwie für ein Jahr oder
ja,
zwei.
Aber ich glaube, der hat, glaube ich, angefangen.
Also, ja, der, ja gut.
Ich weiß ja nicht mehr. Und halt der Erik und eigentlich hat sich die Offense-Line mehr oder weniger selber also was heißt selber trainiert, im Training haben wir mit, im Grunde am Anfang jeder das Gleiche gemacht. Wir haben unsere verschiedenen Übungen gehabt, die hat immer jeder mitgemacht. Dann haben wir Blockübungen gemacht oder Tackleübungen und da war immer jeder überall dabei.
Ja.
Und Line haben wir trainiert, wie Defense gegen Offense gespielt hat. Das war alles.
Habt ihr da schon so Trainingsmaterial gehabt? Also ihr, liebe Kinder, die jetzt bei uns trainieren, hört gut zu halt. Ne? Was gab es denn damals? Hattet ihr so Tackle-Dummies oder
Blockstützen? Nee, wir hatten einen Ball.
Genau. Nee, wir hatten einen
Schlitz. Und unser Dummy war der Gegenüber.
Ja. Genau.
Ja. Mehr gab's da nicht.
Mehr gab's da nicht. Und also ich glaube, da hast du gut ausgedrückt. Ne? Wir haben also mit jedem Spiel zum Training und bestimmt dann beim Spiel irgendwas, haben wir dann immer gelernt oder eben erfahren müssen. Ja. Und so kam das dann. Ne? Klar,
also,
dann
hat man. Also so richtig gelernt hast du nur im Spiel und immer wenn man dachte, das geht so und der Defense-Spieler kam durch, dann haben wir uns beratschlagt, so geht's nicht, wir müssen was anders machen. Dann haben wir uns überlegt, wie geht's?
Ich glaube, ziemlich am Anfang, aber das war bestimmt schon 83, 84, da hatten wir mal so einen schmalen Amerikaner, ich glaube, der hatte überhaupt keine Ahnung, ich weiß nicht, der hieß AJ Burns. So, und der kam ein Singer raus und der hat dann einfach gesagt, oh, ich hab Bock oder so. Und also, ich glaube nicht, dass er viel Ahnung hatte. Aber ich glaube, das, was er wusste, hat er dann, denke ich mal, den Frischlingen da ganz gut vermittelt. Ja, und so war das.
Ja, ich habe ja jetzt eigentlich hier so ein bisschen euch aufs Glatteis geführt. Also ich habe 87 angefangen. Da hatten wir eigentlich auch immer noch nichts und hatten auch immer nur noch einen Trainer. Also das war ja selbst Ende der 80er nicht viel anders. Ewald, ich muss nochmal nachfragen. Ich meine, dass ich auf deinen Platz gesprungen bin halt. Also wir haben noch kurz zusammengespielt in ein paar Spiele. Und Starter wurde ich dann, ich glaube, du musstest von Guard dann auf Center rücken in dieser Saison.
Nee, ich habe mindestens eine Saison komplett Guard, also ganz am Anfang, also die ersten zwei Jahre, auf jeden Fall Guard gespielt. Und dann weiß ich nicht mehr, warum der Henry aufgehört hat oder was.
Ja.
Und dann bin ich irgendwann mal auf Center gerückt, weil ich mit Ball eigentlich schon immer ein bisschen gut umgehen konnte, sage ich mal. Und mir das jetzt lag und ich auch schon mal zwischendurch, wenn der Henry nicht da war beim Training oder was, mal ein paar Snaps gemacht habe. Und dann auch schon mal mit Long Snaps geübt habe und so, wenn da mal was war. Und deswegen, also keine Ahnung, wie sich das ergeben hat. Mir persönlich war es auch wurscht, weil ich immer der Meinung bin, ich spiele das, was der Trainer sagt und dann ist gut. Hauptsache, mir macht Spaß.
Weißt du, wann deine letzte Saison war?
Tja, es ist eine gute, ich glaube 88 war meine letzte Saison.
Ja, ich habe das so im Kopf. Also entweder warst du verletzt, also ich habe auf jeden Fall auf deinem rechten Guard, bin ich dann in die O-Line gerutscht. Ich meine im Kopf zu haben, dass du da auf Guard, auf Center gehen musstest. Keine Ahnung, vielleicht war das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich weiß, dass ich eigentlich auf dem Platz von Ewald gestanden habe.
Die meiste Zeit von meiner Spielzeit habe ich dann eigentlich Center gespielt. Also ziemlich, ich habe am Anfang, ich weiß, glaube ich, maximal 3 Jahre Guard gespielt und dann auf Center gewechselt.
Ah, okay. Na ja, gut, was ich da in meinem Kopf habe, auf jeden Fall rutschte ich auf einmal.
Nee, aufhören musste ich, weil ich Abendschule dann irgendwann mal hatte, weil ich nicht wusste, ob ich Berufssoldat werde oder nicht. Da musste ich ja mehr auf meine private Laufbahn vorbereiten und da musste ich Abendschule besuchen und da war auch dann, wo der Singer aufgehört hat und dann der Erich gesagt hat, mit dem neuen Trainer ist es schwierig, beim Singer ging es, dass ich nur einen Tag trainiere, also nur den Samstag und dann, aber beim neuen Trainer ist es schwierig, sage ich, ja gut, dann hilft es nichts, dann muss ich halt aufhören und das war, meine ich, 88, weil dann, ja, 89, ja, das kommt so ungefähr hin, dass ich 88 aufgehört habe.
Mhm. Wie gesagt, ich meine, wir hatten noch ein paar Spiele, standen wir irgendwie auch mal nebeneinander und da war es auf einmal weg. Ich kann mich nicht erinnern, weshalb, aber dann wird das
vielleicht die Entscheidung gewesen sein. Das war die Berufsausbildung. War schade, aber hilft halt nichts.
Ja. Wenn wir die Karriere jetzt für den Moment mal komplett bis zum Ende umrissen haben, ziehen wir mal gerade von München. Du bist auch in München, in Dachau, war das richtig?
Ich bin in Dachau, ja. Dachau, genau. Im Landkreis Dachau.
Ziehen wir von Dachau nach Augsburg oder in die Nähe von Augsburg, fällt mir gerade ein, zum Helmut. Ja, erzähl mal bei dir, wie bist du zum Jazz gekommen? Ich glaube, bei uns war das auch so, dass wir uns gerade irgendwie verpasst haben. Da war ich nämlich ein Jahr beruflich und privat in Stuttgart und du hast dann eher meinen Posten übernommen. Ich glaube, so war es. Ne?
Also ich kann mich nicht daran erinnern. Hört ihr mich?
Ja, hört ihr mich? Alles gut.
Okay. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, ob wir uns wirklich zu Beginn verpasst haben, weil mein erstes Aufeinandertreffen war eine Feier der Jets. Wir haben uns im Zappes kennengelernt, also wir beide jetzt vielleicht nicht, Butch, aber ich habe die Jets dort kennengelernt und ich glaube, ihr habt dort damals den Aufstieg in die erste Liga gefeiert. Kann das sein, dass ihr 83 aufgestiegen seid und dann 84, also 83, 84 die erste Saison war?
Ganz
dann
korrekt.
Dann war das tatsächlich die Aufstiegsfeier, die ihr dort hattet im Zappes. Ich bin dort reingerutscht. Ich habe angefangen zu studieren 1983 im Herbst in Bonn. Und das war eine Kneipe, die lag 50 Meter von meiner Studentenbude entfernt. Und da kam gute Stimmung raus. Es war laut. Da habe ich gesagt, das ist richtig. Da muss ich mal rein. Und dann standen dort lauter Leute mit coolen Teamjackets. Und ich habe gedacht, okay, was ist hier los? Durfte ein bisschen mitfeiern und da waren damals der Marcel und noch jemand, die Ambitionen hatten, eine zweite Mannschaft aufzubauen und die haben mir gesagt, dann komm doch mal zum Training, Rheinaue und ja, wir haben zwar auch einen Ball gehabt, aber wir haben keinen Helm gehabt, keine Ausrüstung, gar nichts, sondern wir haben einfach so ein paar Basics angefangen. Ja, und so bin ich tatsächlich zu den Jets gekommen, und habe in dem ersten halben Jahr das Wintertraining mitgemacht. Und ich habe eben gerade was gefunden, beziehungsweise ich habe es gesucht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ach, wer kennt das denn noch? Das ist mein alter Mitgliedsausweis von den Jets. da steht die Mitgliedsnummer 160 drauf.
Oh ja.
Ich bin dann erst offiziell Mitglied im Mai 84 geworden. Und da weiß ich, dass der Franken Senior sehr viel Stress gemacht hat, weil ich sollte unbedingt mit nach Hamburg fahren. Das war ein Spiel gegen die Dolphins damals und da ging es um den Klassenerhalt in der ersten Liga. Und da hat er alles mitgenommen, von dem er dachte, dass es einigermaßen helfen könnte. Und ich habe tatsächlich dann 84, also das letzte Spiel in der ersten Bundesliga-Saison, der Jets im vierten Viertel, keine Ahnung, fünfmal auf dem Feld gestanden oder so etwas. Und ja, war ich ziemlich glücklich drüber, war ich total stolz drauf.
Mhm. Defensive Back hast du gespielt, Cornerback, Safety, wie war das?
Genau? Ja, ich habe tatsächlich angefangen in dem Spiel gegen die Dolphins als irgendwie Inside Linebacker, weil wir irgendwie so eine Goal-Line-Situation hatten in der Defense. Und irgendwie verletzt, ausgefallen, keine Kraft mehr, wie auch immer. Und dann bin ich aber tatsächlich als Cornerback in der nächsten Saison gestartet. Und dann fehlte der Safety. Und dann sind wir, ich glaube, in Nürnberg gewesen, in einem Vorbereitungsspiel. Und da hat der Trainer vorher gesagt, okay, du spielst nicht Cornerback, du spielst Free Safety. Ich habe gesagt, okay. Ich wusste aber nicht, was ich tat. Und das war eine ziemlich böse Erfahrung. Mir sind die Pässe um die Ohren geflogen und für mein Gefühl war ich eigentlich auch zu weit weg von den Gegenspielern. Ich hätte schon eher den Körperkontakt haben wollen. Das wäre etwas einfacher gewesen, aber ja, war eine harte Schule zu Beginn, das einfach so Try and Error zu machen, aber irgendwann ging es einigermaßen und dann bin ich tatsächlich ja, ich glaube in 98% der Spiele als Free Safety auf dem Feld gewesen. Hm.
Ich will mal gerade einhaken, dieses Vorbereitungsspiel in Nürnberg, ich erinnere mich gerade, das sind wir über Nacht, glaube ich, in Nürnberg gewesen. Ne?
Ja, das war böse.
Weil Ich fand das grandios. Damals war ich auch noch junger Mann und auch im Backfield tatsächlich. Da war ich nämlich Cornerback. Und wir waren dann wirklich nur, jetzt ehrlich, wir waren nur kurz raus, aber in so einem riesen Biergarten mit weißen Ziegelsteinen, riesen Biergarnituren, mehr war da glaube ich nicht, ne? Da war
keine, aber war genial, tatsächlich. Ja.
Tolles Wetter und wir alle zusammen und haben da kurz ein Stündchen zwei gesessen und so, das weiß ich noch. Und dann waren da auch, glaube ich, ein paar tausend Zuschauer, ne? In Nürnberg, da war ich was los.
Tatsächlich, wir haben ja damals im alten Nürnberger, wie hieß das, Volksstadion, wie auch immer, gespielt. Also in dem großen Nürnberger Stadion, wo damals auch die erste Bundesligamannschaft gespielt hat. Und ich glaube, dass mich zu erinnern, 7.500 Zuschauer oder so etwas. Wow. Und wir sind hier unter der Haupttribüne rausgelaufen und du hast keinen gesehen, weil das Stadion so riesengroß war, dass die 7.500 alle in deinem Rücken auf der Haupttribüne waren. Die haben so viel Lärm gemacht und du bist ins Nichts gelaufen. Das war schon ein bisschen ein komisches Gefühl tatsächlich.
Da sagst du genau das Richtige, weil ich war dann, ich weiß noch wie heute, rechter Cornerback an unserer Teamzone auf der rechten Seite. Dahinter war diese große Tribüne. Ich habe natürlich meinen Receiver laufen lassen. Der hat auch noch einen schönen 30-Meter-Pass gefangen, ist dann weggelaufen. Ich konnte ihn dann einholen, aber dieses Geräusch, wir näherten uns also immer mehr der Außenlinie, was dann von der Tribüne kam, das weiß ich noch heute, ne? Und das ist jetzt ja wirklich 40 Jahre her, das war laut, genau. Deswegen wollte ich da nochmal einhaken, genau. Und da hat tatsächlich ein Mittellinebacker gespielt bei Nürnberg, der war irgendwie nach Deutschland geraten, das war damals kein Importspieler, glaube ich zumindest, aber der hat nachher auch, da haben wir nämlich nachher noch mit der Mannschaft der Rams, Nürnberg Rams hießen die, danach ein Bier getrunken in so einem Schrebergarten irgendwie neben dem Stadion. Und da war der Typ, der Middle Linebacker, der amerikanische, der hatte das Trikot an, da war der Rose Bowl, genau.
Genau.
Der hat im Rose Bowl gespielt, da war für uns.
Der war Starter sogar, glaube ich.
Ja, sowas, ne? Ja, genau, da kommen die Erinnerungen hoch, super. Ja, jetzt sag mir mal gerade, Helmut, warum hast du denn die 86 getragen? Weil das ist ja keine Safety-Nummer. Also selbst damals haben wir ja schon so ein bisschen sortiert, was macht jetzt Sinn und überhaupt. War da irgendwas anders gedacht als Receiver oder sowas?
Also ich glaube, man wusste nicht, was man mit mir anfangen sollte zu Beginn.
Okay.
Ja, weil ich war eigentlich athletisch, ich war schon einigermaßen schnell und konnte ganz gut laufen. Vielleicht war es auch die einzige Nummer, die über war. Ich weiß genau. Es nicht ganz genau. Also ich glaube eher, das war so die Nummer, die zufällig noch über war. Und die habe ich ja tatsächlich schon in Hamburg damals getragen. Und dann blieb es halt irgendwie dabei. Und
ist ja nicht schlimm, ne?
aber ich glaube, es gab tatsächlich keine wirkliche Geschichte. Ich weiß, welche Nummer ich haben wollte, weil ich das einfach so geil fand. Die 34, das war irgendwie so meine Nummer, aber die hat der Marian damals gehabt, genau. Der Kasperczyk.
Ja.
Und so bin ich halt die 86 geworden.
Ja.
Habe ich vorhin auch gerade drüber nachgedacht, ihr hättet mich eigentlich auch drei Sendungen früher einladen können. Nicht bei der 89., sondern bei der 86.
Ach so. Ja, das ist natürlich richtig. Da macht man
uns das haben wir noch nicht geschafft, diesen Podcast da zu treffen, dass wir ein Spiel mit so einer passenden Episode haben. Das ist mal eine Anregung. So viel haben wir hier
nicht
mehr.
Doch, war das nicht beim Schweden? Da passte das zufällig. Ah, irgendwas war da. Naja, auf jeden Fall. Werden wir uns die nächsten 10 Sendungen dann vielleicht nochmal jemand rausholen, der dann die Nummer 3 getragen hat, ja. Ja, Udo, gehen wir mal auf die Gegenwart gerade ein. Viel tut sich ja nicht im Verein, aber unsere U19 hat die Saison abgeschlossen. Da können wir kurz drüber reden.
Genau, die hatten nach unserem letzten Treff, glaube ich, noch zwei Spiele, ne?
Die hatten noch zwei Spiele, genau.
Genau. Wir haben einmal auswärts bei den Falcons gespielt.
Genau.
Und ja, sind da wir mit Nummer Kordek 2 und 3 angetreten, konnten das Spiel auch 27-0 gewinnen. Aber dann ist noch ein Quarterback da kaputt gegangen. Also ist so ein bisschen Seuchensaison halt. Waren von den drei nur noch einer übrig.
Genau, nachdem sich der Lars Westphal leider verletzt hatte, hat der Simon Weber übernommen. Und der hat sich, glaube ich, auch die Schulter ausgekugelt oder so.
Ja, zuerst hieß es Armbruch, so schlimm war es dann nicht, aber es ist ausgekugelt. Und gut, die Saison ist ja sowieso rum halt.
Ja, ja, die Saison ist rum angetreten. Ich muss mal gerade den Namen raussuchen. Ehre, wem Ehre gebührt. Mit dem Quarterback Nummer 3. Ne? Also so viel Pech hat eigentlich nur San Francisco 49ers. Das ist schon in der Bundesliga, in der Jugendbundesliga, eine harte Nummer. Ich war das Spiel gucken letzte Woche, ja, das letzte Heimspiel gegen Düsseldorf Panther. Wir werden jetzt gar nicht so das Ergebnis sagen unbedingt, aber es wurde deutlich verloren. Aber die Leistung da von dem dritten Quarterback, das war also richtig ansehnlich, fand ich. Also das ist also auf jeden Fall gute Schule von Philipp. Ja, das muss man jetzt erstmal hinkriegen. Ne? Also ich meine, da glaube ich, ist manches, keine Ahnung, Regionalliga-Team mit Quarterback Nummer 2 kaputt, glaube ich, auch ganz schön.
Genau, da waren viele in Trouble. Jetzt, das, ne? Das ist schon Eier in der Hose und dann bei einem amtierenden, gegen den amtierenden deutschen Meister anzutreten, die ja auch nicht so richtig Gnade kannten. Aber die U19 konnte auch da zumindest punkten, das ist ja auch schon mal was.
Auf jeden Fall, ne? Und zwar ganz ansehnliches Field Goal von Bela Schank, dem Nationalkicker, aus 50 Yards. Aus 50 Yards, also war es absoluter Jugendrekord. Ne? Also ich wüsste nicht, dass in der Jugend einer da schon mal von weiterer Distanz getroffen hat. Und wir haben alle gehofft, ne, dann auf jeden Fall den paar Punkte reinzudrücken. Ne? Und kam dann eben nicht nur durch Fouls, aber dann auch durch ein gesundes Laufspiel, ein bisschen Pässe, kamen wir dann doch in Field Goal Range, so gerade mal, ne? Und ja, der nimmt Anlauf und sammelt das Ding da rein aus 50 Yards, ne? Und das war schon ansehnlich, ne? Und ich glaube, da haben die auch ein bisschen dran gekaut. Man muss jetzt wirklich erwähnen, dass die Düsseldorf Panther Jugend natürlich Tabellenführer sind, die dann auch den Tabellenzweiten, die Crocodiles mit einer Riesenpackung nach Hause schicken und so weiter. Die, ich weiß nicht, was die wollten, ob die 100 voll machen wollten gegen die Jets. Aber die haben beim Stand von, lass mich nicht lügen, 42-3 oder 48-3, kurz vor der Halbzeit, haben die Timeouts genommen, um die Zeit zu stoppen, um da noch auf dem Weg...
Ja, gut, man begründet dann sowas, das muss ja auch trainiert werden und so weiter, aber ich sehe
nee, Timeouts, Timeouts nehmen nicht. Nee,
ja, Zeitmanagement muss man auch.
Ach,
das sind dann die fadenscheinigen Argumente. Ich finde das auch scheiße, ja.
Was dann natürlich schön war, das muss man auch erwähnen, dann wurde der Pass, der dann zum Touchdown führen sollte, eben von der Jets Defense abgefangen. Die hatten durchaus 2 oder 3 Turnovers, 3 glaube ich. Also, naja, ich meine, klar, Haus hoch verloren. Aber das war jetzt nicht der absolute Champion gegen so eine Gurkentruppe. Das war es gar nicht. Also, man kann es kaum verstehen. Jetzt sage ich dann doch mal, 76-3 ist ja eine Ansage, genau wie im Hinspiel. Die waren einfach körperlich und numerisch und von der Athletik her sowas von überlegen. Ne? Da kriegst du die Tür nicht zu. Ne? Defense-Liner, die sind dann 120 Kilo, die können in jedem Regionalliga-Team jetzt mitspielen. Da war Laufspiel war dann also schon ganz schön schwierig. Ne? Und wie gesagt, die Jets dezimiert durch Urlaub und natürlich auch die ganz vielen Verletzungen. Die waren mit 33 oder so Spielern nur angetreten und haben sich dann mit zum Beispiel auch nur 5 O-Linern wirklich da durchgeboxt. Ne? Die haben gar nicht aufgegeben. Und ich denke mal, was ich so gehört habe, die Mannschaft war guter Dinge, stolz, dass sie da wirklich so gegengehalten haben. Das sagt das Ergebnis nicht aus. Ne? Aber ich fand's gut. Ich fand's gut. Es gibt auf jeden Fall Hoffnung für nächstes Jahr. Die Saison ist jetzt damit vorbei. Man hat 2-mal gegen Köln gewonnen. Man hat 2 knappe Spiele gegen Paderborn verloren. Man hat mit einem Pünktelchen gegen die Crocodiles verloren im Rückspiel, hätte da durch ein Field Goal, was geblockt wurde, kurz vor Schluss noch gewinnen können tatsächlich, in Tabellenzweiten. Also Absolut positive Saison, gibt Mut für nächstes Jahr. Da kommen auch wieder ein ganzer Schwung, kommt von der U16 hoch. Unsere Jugendarbeit fruchtet. Der U19 bleibt drin. Einige gute gehen hoch, die sind natürlich super ausgebildet. Das hat sich, glaube ich, Udo, du weißt es genau wie ich, weil du da auch involviert warst und bist in den letzten Jahren sowas von ausgezahlt, von der U13, U16, U19. Das greift jetzt alles ineinander über. Also auch da bin ich total guter Dinge.
Ja, mit der Jugendarbeit brauchen wir uns sich, glaube ich, in ganz Deutschland nicht zu verstecken. Da gibt es nicht viele Vereine, wie wir. Ja, die so gut ausbilden. Und wir hoffen, dass sich das auch weiter im Verein so niederschlägt. Ja, dann können wir damit den Bogen zur ersten Mannschaft schlagen. Das waren die anderen, die noch gespielt haben vor der Sommerpause. Die Jets hatten auswärts noch ein Spiel in Essen.
Ja.
Und konnten das nach 14:0 lag man zurück. Konnte man das am Ende mit 35:20 gewinnen. Ja. Damit Tabellenführer, die Jets sind Tabellenführer und gehen als Tabellenführer in die Sommerpause. Ich glaube, dann geht es am 13. August, genau, am 13. August geht es weiter und da geht es direkt gegen den Top-Dog. Vor allem Dog, nämlich die Bulldogs aus Bielefeld. Ja.
Das ist das Spiel im Allgäu-Stadion, ne? Genau.
Genau.
Rückspiel gegen den, mit Konkurrenten oben um die Krone, ne? Das sind die Bonner, die Bielefelder und die Jets. Die Jets haben ein Spiel mehr, deswegen auch Tabellenführer. Ansonsten Kopf an Kopf. Ne? Mal gucken, wie es weitergeht.
Die einzigen, die unbedingt die aufsteigen wollten, waren Essen. Die sind aber jetzt raus aus dem Rennen. Ne? Die steigen nicht mehr auf. Ich glaube, das ist jetzt schon, ist schon klar. Das wird sich zwischen Bonn, Bielefeld und Rostov entscheiden, ja.
Okay. Ja, auch gute Sache. Ja, jetzt du
ich glaube hast tatsächlich, noch, man kann alle diese Spiele gewinnen, die noch kommen, man kann sie auch alle verlieren. Das ist halt schon möglich. Die Liga ist da, glaube ich, eng beieinander.
Ja. Haben wir ja letztes Jahr gesehen, ne? Die erste Hinrunde verkackelt und die Rückrunde dann eben fast alles gewonnen. Kann natürlich auch andersrum laufen jetzt.
Ja, ist ja auch spannend, wie es weitergeht. Ja. Ich habe irgendwie verlauten hören, dass in Bonn der Quarterback aufgehört hat. Der ist weggezogen. Ferdi Rieck halt, also nach dem Spiel gegen Bonn sagte wohl der Ferdi zum Pepe, das war unser letztes Spiel gegeneinander. Also der ist wohl beruflich, verzieht ja auch irgendwo nach, keine Ahnung, hohen Norden oder sowas.
Hey, okay.
Und keine Ahnung, wie es dann Bonn weitergeht, ob die einen Backup-Quarterback haben oder einen Ami kaufen. Ich weiß es nicht, ist alles Spekulation. Aber schauen wir mal, was da in der Rückrunde so läuft. Ne?
Mhm. Ja, okay. Das ist, ich sag's nochmal, denke ich mal, ein herber Verlust, weil der ist ja auch ein Teil der Gamecocks, ne? Der spielt seit, was weiß ich, wie viele Jahren, 15 Jahren bei denen, aus der Jugend hochgekommen und wirklich ein ganz, ganz toller, also toller Quarterback.
In dem Hinspielerfolg in Bonn hatte der Ferdi zum Sandteil. Also der hat ja wieder mal Holmes aus vollem Lauf seine Pässe angebracht. Ich denke, der ist auf der Flucht und wirft dann noch einen kompletten Pass über 20 Jahre Zahl, der wirklich. Ja. Passt, ne? Also, der war schon, also an dem Tag hat er einen Sahnetag erwischt, glaube ich.
Absolut. Ja, schauen wir mal, ne? Sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Gut. Kommen wir vielleicht nochmal nach in die südlichen Gefilde hier, nach München runter. Ich sage jetzt einfach mal München. Ich weiß nämlich, der Ewald, der war bei den Ravens, bei der ELF, mehrere Male schon im Stadion. Ewald, berichte mal, wie war es denn da so? Ne? Ich glaube, da sind auch, was weiß ich, 6.000 Zuschauer oder so.
Ja, bis jetzt waren bei den zwei Heimspielen beim ersten Mal über 6 und jetzt beim letzten am Sonntag knapp unter 6.000 Leute Zuschauer. Also die Tribünen, die spielen ja im Sportpark Unterhaching, wo auch Unterhaching jetzt dritte Liga, glaube ich, spielt. Die Stimmung ist eigentlich immer ganz gut. Die Leistung noch nicht so, aber gut. Sie haben ihre Momente, aber unterm Strich reicht es zurzeit nicht. Sie haben zwar, glaube ich, zwar die Auswärtsspiele gewonnen, aber daheim gewinnen sie nichts. Ja, man muss abwarten. Also es ist ganz gut. Es ist teilweise ein ganz gutes Football. Ich kenne jetzt keine GFL-Spiele, weil ich hier unten keine See zu den weiß nicht, Cowboys spielen überhaupt in der GFL 1.
Die sind
Oh. Weiß ich nicht.
Letztes Jahr waren es drin.
Ja, ganz genau. Letztes Jahr waren sie drin und dieses Jahr, glaube ich, leiden sie unter den Abgängen. Ich glaube, bei denen sieht es somit nicht so frisch aus. So. Letztes Jahr waren sie in GWL 1,
ja. Ja, okay, ist schon ein paar Jahre her, wo ich das letzte Mal in München war, aber da haben die so grottenschlecht gespielt, sage ich, da fahre ich nicht. Da fahre ich nicht mehr hin. Erstens ist eine scheiß Parkplatzsituation da im Dante-Stadion, weil daneben ja gleich das Freibad ist und im Sommer da die Hölle los. Ja. Sage ich, das tue ich mir nicht an. Also gehe ich, wenn, dann fahre ich schon mal nach Fürstenfeldbruck rüber. Gut, und da ist halt das Niveau schon deutlich schlechter. Und wie gesagt, mir gefällt es, es ist ganz, ganz gut anzuschauen. Und mal schauen, was draus wird. Und wie gesagt, es ist ganz gut. Und wenn du das siehst, wie viele Leute da schon mit den Ravens-T-Shirts rumlaufen und wie viel dann noch mit, wie ich, 49er oder Seahawks oder sonst welches von der NFL rumlaufen. Also da ist da schon eine ganz große Fangemeinde, die da schaut, und ich glaube, da.
Und die spielen das erste Jahr in der EFL. Man muss sie nochmal ankommen lassen. Die werden auch dazu lernen. Ich glaube, die neuen Teams sahen in der Liga auch letztes Jahr schlecht aus. Und dieses Jahr sind mehr dazugekommen. Halt, die müssen irgendwie dann auch da lernen, damit umzugehen. Und es gibt ja jetzt auch noch einen zweiten Verein im Süden, Stuttgart. Das heißt, dann hast du so ein bisschen Konkurrenzdruck halt. Da kannst du einen Verein im Süden alle abgraben.
Gegen die Stuttgart, da haben wir jetzt am Sonntag verloren. Das war schon mit 9-28, glaube ich. Also das war schon ein bisschen eine Klatsche.
Also was ich verfolgt habe, tippe ich einfach auch auf das Endspiel Stuttgart gegen Rheinfeier. Ich glaube tatsächlich auch, dass Stuttgart und das ist ja auch halb Schwäbisch Hallbusch, glaube ich, ne? Stuttgart Search. Ne? Da war doch dass der Head Coach mit einem ganzen Teil des Trainerstabs und vielen Spielern rübergegangen. Das heißt, die kennen sich lange und da ist noch ein bisschen eingespielt und die waren letztes Jahr scheiße. Die scheinen dieses Jahr im Süden, glaube ich, das zu machen.
Die Tiroler sind nicht zu unterschätzen. Die haben wir ja im ersten Heimspiel bei den Ravens gehabt. Also die waren auch nicht schlecht.
Die sind auch dieses Jahr dazu gekommen von den neuen Teams, ne, Tirol.
Tirol meine ich, die haben letztes Jahr mal nicht so gespielt. Also bin mir nicht sicher.
Ja, Tirol war doch dabei, ne? Mailand ist jetzt dabei und Paris ist dabei. Ich denke mal, gerade so mein Statement, ich war ja immer so, ich weiß es nicht, ne, ob die durchhalten und sonst wie, ne? Ich finde, die sehr vertreten, die oder präsentieren sich mega, ne? Ich glaube, das ist auch jetzt Zuschauerzahl natürlich, ne? Da ist schon mal was in der Zeitung, ne, was da in Hamburg los war. Die Entwicklung, das zeigt doch schon steil nach oben, ne, muss ich sagen. Ne? Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht.
Ich glaube, die sind natürlich auch jetzt gerade an so einem Punkt halt, ne, wo es Top oder Top heißt. Also jetzt weiß ich, ob du das mitbekommen hast mit Leipzig, die da jetzt irgendwie Geldprobleme haben. Hast du was mitbekommen?
Die sind am Wackeln, genau. Ne?
Die sind am Wackeln. Sponsoren. Und dann habe ich in einer Pressemeldung gelesen, dass der Esume wohl im Fernsehen gesagt hat, spielt Leipzig weiter in dieser Liga? Was meinen Sie? Und er sagt, darauf können Sie einen lassen. Das wurde dann schon so gewertet, dass die ELF da vielleicht auch einspringt und das jetzt damit aushilft. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit diesen Franchises da so alles läuft halt. Es gab wohl auch Startkapital von der Liga und all sowas. Ne? Und das ist aber auch schon der zweite Eigner jetzt in Leipzig, wenn ich dazu richtig mitgekriegt habe. Ne? Und
gut.
Wenn die Kurve nicht kriegen, ist das natürlich kein gutes Aushängeschild. Ne? Wenn die jetzt in der Saison streicht der einfach ein die Segel. Ne? Das ist natürlich der größte anzunehmende Unfall.
Ja, gut, letztes Jahr war das ist doch in der Presse, ne? Also dieser Football-Boom, der ist ja auch noch nie so wie im Moment, ne? So geil. Und deswegen denke ich mal, ist das eine mega Entwicklung. Übrigens, liebe Münchner oder bayerischen Freunde, es gibt bei den Ravens gibt es auch einen, der bei den Jets Quarterback mal war. Ewald, wusstest du das?
Ja, das hast du mir ja
doch
schon geschrieben auf WhatsApp.
Ach so, ja, was hat er schon? Ja, der Janik Nowak, der ist zwar jetzt, sieht er mittlerweile ein bisschen merkwürdig aus. Der Juri Jung hat nicht mehr viel oder für Schnurrus, ne? Der auch Nummer 18, der Receiver.
Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Du hattest gerade mal wieder ein paar Störungen. Lange Haare und Schnurrus hat er jetzt, oder?
Nee, kurze Haare, fast keine, nur so ein Schimmeransatz und dann so ein Schnurz. Muss man auf die Homepage gehen, lass ich kaputt.
Okay. Nee, er hat letztlich aber einen ordentlichen Haarschnitt am Sonntag.
Ja, dann hat er ein bisschen wachsen lassen. Ja, das ist
auch besser. Und hat auch ein paar gute Pässe gefangen. Also
ja, der ist schon gut.
Er steht, ja. Da ich ja jetzt weiß, wer es ist, steht er unter Beobachtung.
Ja, okay. Helmut, guckst du auch noch? Ich weiß, du bist jetzt eher so in den Bergen unterwegs. Ne? Erzähl doch mal erstmal, ob du Football guckst oder beziehungsweise da kommst du dann zum Football zurück. Erzählst du erstmal, du bist so ein Kraxler, ne? Du machst
tatsächlich war das früher auch schon zu Bonner Zeiten so, halt nur sehr bergfern, dass ich dann natürlich nicht ganz so aktiv war. Aber eigentlich, ich meine, ich kam ja nach Bonn von der Bundeswehr. Ich war vorher, damals musste man ja noch jeder zur Bundeswehr. Ich war Gebirgsjäger in Berchtesgaden, war da im Hochgebirgszug. Und da war Klettern und Skifahren eh. Und das war schon immer so ein bisschen meine Leidenschaft. Und ich bin seit 20 Jahren da wieder intensiv drin. Und macht das auch sehr gerne. Aber zum Schauen definitiv, also Königsbrunn, also das ist also nicht ganz Augsburg, sondern die südlichste Gemeinde oder direkt südlich angrenzend an Augsburg ist Königsbrunn. Da gibt es die Ants. Ich glaube, ihr habt sogar früher mal irgendwann mal so ein Trainingsspiel gegen die gemacht, habe ich mal gehört. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also Königsbrunn Ants haben mal in der zweiten Liga gespielt. Spielen jetzt aber auch vierte Liga oder so etwas. Das ist halt 500 Meter Luftlinie entfernt. Ach. Da bin ich tatsächlich schon mal dabei und schaue mir ein Spiel an. Tatsächlich habe ich GLF oder EFL noch gar nichts gesehen, außer im Fernsehen. Aber trotzdem bin ich schon noch dran interessiert. Ich meine, ich bin ja aus Bonn damals weg wegen des Studiums. Und habe dann ab 1988 ja auch noch in Göttingen eine Zeit lang gespielt. Die Generals, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die spielen in der Oberliga jetzt, also auch schon seit 37 Jahren, nee, 88, 35 Jahren unterwegs. Und dann habe ich dann irgendwann mal ein bisschen wegen dem Alter aufgehört, habe aber mal kurze Zeit eine Mannschaft auch noch als Trainer betreut. Würde mir wahrscheinlich gar keiner zutrauen, wenn ich sage, welche Mannschaft das war. Ich war der erste Trainer tatsächlich, Dresden Monarchs.
Ach nein.
Ja. Ach nee. Ja, tatsächlich war das so, kurz nach der Wiedervereinigung, also die ersten Basics gemacht und das erste Spiel auch mit denen noch gemacht. Damals gegen Leipzig war, ich glaube, 58-0 verloren. Oha. Aber Leipzig hat damals, ich glaube, dritte Liga gespielt und das Dresden war so ein toller, enthusiastischer Haufen. Und ich meine, das ist ja etwas, was phänomenal ist, wenn man das anschaut bei den Jets oder bei den Generals oder auch bei den Dresdnern, mit wie viel Engagement, auch ehrenamtlichen Engagement, Leute da drin stehen und dafür Sorge tragen, dass dieser geile Sport machbar ist. Leute wie ihr und die dafür sorgen, dass da, keine Ahnung, du musst mit der Stadt verhandeln, du musst dich um Spieler kümmern, du musst dich um Geld kümmern, damit überhaupt der normale Spielbetrieb theoretisch möglich ist. Und wenn es dann soweit ist, was da alles dahinter steht, finde ich phänomenal und ihr habt noch so eine Jugendarbeit dabei, die ich irrewitzig finde. Und all das macht es ja überhaupt nur möglich, dass solche Mannschaften heute in der European League spielen können, weil dazu ja irgendwoher das Spielermaterial kommen muss. Und das kam letztendlich immer nur durch tolle ehrenamtliche Arbeit, super Ausbildung in den anderen unteren Ligen und Enthusiasmus. Und da muss man einfach auch mal sagen, auch so an Trainer oder altgediente Lang-Lörreson oder Leute oder so etwas, wie phänomenal das ist, dass ihr da so einen riesen Beitrag leistet. Also ich finde das total genial. Muss ich immer mal ein super Dankeschön auch sagen, weil normalerweise sitzen wir ja nur zusammen und trinken ein Bier und sagen, hey, waren wir nicht früher mal geil? Für die meisten trifft es auch zu, aber ihr seid es immer noch. Finde ich schon cool.
Ja, vielen Dank, sage ich mal, aus dem guten, mehr oder weniger Bonn. Ja, wirklich schön zu hören. Was waren denn so eure Highlights, fragen wir auch gern mal. Ewald, gibt es da einen Moment, gibt es da ein Spiel oder gibt es da was Allgemeines, was dir besonders am Herzen liegt, wo du sagst, so, da denke ich oft noch gern dran zurück.
Ja gut, bei mir ist ja das Spezielle, mein absolutes Highlight bei den Chats ist ja, dass ich da die Ina kennengelernt habe und wir jetzt dann bald seit 37 Jahren verheiratet sind. Das ist das, was natürlich das, ohne Chats wird es das ja nicht geben und meine Kinder ja dann auch nicht. Also das ist einmal das absolute Highlight und da geht schon mal nichts drüber. Andere Highlights, die so jetzt mit dem Spiel zu tun haben, sind, ja, ich habe einen Touchdown als Defense-Mann gemacht, bin vom Platz geflogen in Düsseldorf. Ich glaube, da war ich der Erste bei den Chats, der jemals vom Platz geflogen ist. Ich weiß es nicht.
Was hast du denn dafür angestellt?
Ach, mich hat mein Gegenüber, der hat immer Facemask gemacht. Und dann habe ich den angebrüllt und habe gesagt, wenn du das nochmal machst, haue ich dir eins in die Schnauze. Habe aber nicht bedacht, dass es ein Amerikaner ist und der mit Bayerisch wenig anfangen kann.
Und dann hat es halt nochmal gemacht.
Dann hat es halt nochmal gemacht und dann war der Spielzug eigentlich schon vorbei. Und dann bin ich nirgends und ich hatte damals noch an so Handschutz, da ist ja eigentlich Blödsinn, und habe ich eigentlich voll die Faust gegens Gitter kaut.
Hast ihm schön eine zentriert.
Habe ich ihm eine zentriert. Dann kam die erste Fahne, dann hat er zurückgeschlagen, kam die zweite Fahne, dann sind wir beide vom Platz geflogen. Und was auch nicht schlecht war, ist, weil ich betrifft einen Erik, da habe ich mal einen Nose-Guard durchlassen, der hat dann schön Quarterback-Sack gemacht. Der Erik meinte nur, spinnst du, was soll denn das? Sag ich, hast du den gesehen, wie groß der war?
Ja, wird er gesehen an dem Moment, als er in die Erde gestopft wurde.
Und meinte, das machst du denn nochmal? Sag ich, okay, gut. Aber wie gesagt, es gibt viele Highlights, die wir so mal von unseren ganzen Festen und wie Toga-Party und die Partys abgesehen. Ich finde, das war eigentlich alles schön. Und auch im Nachhinein waren die schlechten Sachen, die jetzt mal betrachtet, die erste Stunde schlecht waren, im Nachhinein, wo sie sagen, war eigentlich ein tolles Erlebnis. Ich werde jetzt kein negatives Erlebnis bei den Chats.
Ja, das ist mal eine Aussage. Helmut, was war bei dir so los? Kannst du dich an Glücksmomente, an Sternstunden erinnern, die du unseren Hörern gerade mal erzählen möchtest?
Ja, tatsächlich habe ich irgendwann mal es in die Stadionzeitung geschafft mit einer Aussage, dass ich für den schönsten Touchdown des Tages gesorgt habe. War tatsächlich auch der einzige, den ich bei den Jets gemacht habe, weil ich irgendwie relativ lange, keine Ahnung, ich glaube 70 Yards Interception gemacht habe. Das ist natürlich so für mich, so als Einzelding, so eine Sache, die eben schon ein bisschen im Fokus steht. Aber tatsächlich ist das so ein bisschen wie beim Ewald auch. Es gab ungeheuer viele Momente und eigentlich hingen die immer mit der Mannschaft zusammen. Ich fand, dass wir ein ziemlich geiles Team waren, auch wenn wir nicht immer zusammen waren, aber es gab so einen Spirit. Und das führte ja dazu, keine Ahnung, dass irgendwann einer anruft und sagt, kannst du mal da und da hinkommen, bring die Ausrüstung mit. Da kommt irgendeiner, der will was fotografieren. Dann sind wir da irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wo das war, rumgelaufen. Und das ist im Geospezial von Bonn dann gekommen oder so etwas. Das sind ja so viele Sachen gewesen, wo wir zusammen waren, was wir Cooles gemacht haben. Und wenn ich jetzt nur daran denke, vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir uns ja so als Veteranen irgendwo noch mal am Rhein getroffen, was da ein ich meine, das spricht ja schon für den Team Spirit, den es gab. Ich glaube, wir waren über 40 Leute, die da gewesen sind, genau. aus einer ganz langen Zeit der Jets. Und das ist eigentlich etwas, was für mich immer noch so eine Begeisterung auch für ich sage immer noch die Bonner Jets, aber für die Jets ausmacht, weil es einfach irgendwie, du siehst dich 5 Jahre nicht, dann bist du beieinander und das ist wie gestern. Hm. Und das macht für mich tatsächlich fast noch mehr aus, als so dieses eine Highlight auf dem Spielfeld oder so etwas. Wobei ich natürlich fairerweise sagen muss, wäre ich vom Platz geflogen, würde ich das wahrscheinlich auch sagen. Aber waren ja nicht alle so wild wie Ewald. Ne?
Der wilde Ewald, ja. gehen wir noch zu Ewald. Also du warst jetzt frisch im Stadion von der, ja, ich sag mal, von der höchsten europäischen Liga hast du dir ein Bild verschafft. Wie würdest du uns oder dich oder die O-Line mit der heutigen O-Line vergleichen wollen? Willst du das?
Also ich habe jetzt mal so die paar Staturen gehört, es laufen auch welche rum, wo der Ranzen schon gut über den Gürtel hängt. Aber im Schnitt, also die Masse, ich meine, da würden wir heute keine Schnitte mehr ziehen, weil wir waren ja Hobbysportler. Ja. Also wir waren ja wirklich heutzutage, oder wenn du sagst, eine Stammtischtruppe, die zwar trainiert haben, aber jetzt sportlich zwar ambitioniert, aber nicht um jeden Preis. Wir wollten, bei uns war Sport und Spaß das Überwiegende. Und der Zusammenhalt. Gegen so eine heutige Truppe, wie gesagt, die mehr auf Ernährung schaut. Ich meine, wir haben ja vorm Spiel Currywurst rot-weiß gegessen, wo ihr sagt, wo der ehrlich sagt, ey, spinnst du, du kotzt auf den Rasen, sagt, Currywurst geht immer.
Und lauter so Grundstein Sachen, einer gesunden Ernährung.
Ja, oder wenn du einen Abend zuvor gesoffen hast und quasi die erste Halbzeit zum Ausnüchtern war und die zweite dann für Leistung im Rahmen, das kannst du heute gar nicht mehr bringen. Und insofern waren wir eine motivierte Hobbytruppe, die auch einen gewissen sportlichen Anspruch hatte, aber jetzt nie so verbissen war, also aus meiner Sicht ist, oder aus der heutigen Sicht, wenn du das heute mit damals vergleichst, das ist, ja gut, das ist wie wenn du alte Fußballspiele schaust, von den 80ern oder noch was, da denkst du auch, was ist denn das für ein Kick? Und ja, das kann man eigentlich nicht mehr vergleichen. Also ist jetzt meine Sicht, jede Zeit hat seine Zeit, hört sich jetzt blöd an, aber das kannst du immer alles nicht vergleichen, genau wie Rekorde und Statistiken. Es gibt immer irgendwas, wo man grob vergleichen kann, aber es lässt sich nicht vergleichen, weil es andere Zeiten sind, andere Leute, andere Situationen.
Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das ist heute schon, aber es ist ja auch eine andere Menschenauswahl als damals. Ja? Also wir kriegen heute auch durchaus im Football jetzt schon die größeren Athleten wie früher. Es hat nicht mehr ein totaler Randsportart, sondern inzwischen ja, gibt ja schon ein paar Vereine in Deutschland. Früher gab es die Vereine ja wirklich nur in den großen Städten. Ne?
Ja. Tatsächlich, ja. Genau. Was haben wir noch, Udo? Kategorien sind wir, die meisten haben wir abgeklappert soweit, ne?
Ja, aber ja, wenn ihr weiter wisst, können wir den Flachwitz der Woche bringen. Ne? Ich weiß Udo. Nicht, Ewald, Helmut. Wir bitten unsere Gäste, ihr habt uns einen kleinen Witz mitgebracht. Der kann ruhig schlecht sein. Das heißt Flachwitz der Woche.
Nee, habe ich jetzt gar keinen. Also ich habe keinen.
Gar keinen?
Ich bin tatsächlich auch dann überhaupt nicht vorbereitet.
Schlimm. Das hören wir öfter. Also ich meine, vielleicht ist ja der Udo der Einzige auf der Welt, der immer irgendwelchen Leuten Witze erzählt, sowohl im Podcast als auch privat, aber ich glaube, viele sagen, nee, ich kann keine Witze behalten und so, ne? Geht mir übrigens auch grundsätzlich so. Udo, hau raus.
Ach so, auf die Schnelle halt, gerade von meinem Sohn erzählt unterm Tisch. Was ist schwarz und weiß und sitzt auf der Gartenschaukel?
Keine Ahnung.
Ein Schwinguin. So, die Kategorie reicht vollkommen, ja. Kurz und schlecht.
Komm, Pinguin zum Fotograf, sagt, ich hätte gern Passbilder, ne? Sagt das Fotograf, Farbe oder Schwarz-Weiß? Okay.
Ach ja, so amerikanische Augenkrankheit.
Weiß nicht.
Ich chile.
Das ist gut, der gefällt mir. Schön.
Das sind die doofen.
Geht ein Mann auf Toilette, ne? Ist in der Kabine da, Hose runter, setzt sich hin. Auf einmal in der Kabine nebenan ruft einer: Hallo, wie ist es? Oh, sagt der Mann. Gut, danke der Nachfrage. So. Wundert sich. Ein paar Sekunden später. Machst du so? Der Mann, ach du Scheiße, was ist denn das für einer? Ja, wahrscheinlich selber wie du. Kurz danach. Sehen wir uns gleich noch. Ja, wenn wir uns vor der Kabine treffen, dann bestimmt, ne? So. Dann nebenan der. Ich muss jetzt auflegen. Neben mir ist einer, der quatscht immer dazwischen.
Ja. Ja, der ist auch schön doof, Alter. Der gefällt, der gefällt mir auch gut. Ja, Butch, was haben wir als nächstes? Wir haben auch schon die Sendezeit erreicht. Die heiße Treppe naht. Könnten wir mal traditionellerweise über den Ausblick reden. Was hast du für einen Ausblick? Was geht denn nächste Woche?
Ausblick zunächst mal. Warst du jetzt die Woche noch am Trainieren mit der U10? Ist das schon fair?
Ja, wir trainieren noch diese und die nächste Woche noch.
Auch noch,
die zweite Hälfte der Sommerferien machen wir dann zu. Es sind nur noch wenig Kinder da. Sie meistens sind nur noch. Gestern haben wir mit 7 trainiert. Mhm. Das mache ich dann auch noch für 2, 3, fahren wir nicht mit Ager Stahl. Die haben gesagt, wir bieten so lange was für die an, die da sind, wie es geht. Und schauen wir mal.
Da brauchst du die Sommerpause. Während die sich aufwärmen, die Zeit brauchst du auch, bis du die ganzen Swimmingpools da aufgeblasen hast, ne? Oder?
Ja, bis jetzt hat es nur einmal für eine Wasserschlacht gereicht, aber mal gucken, vielleicht machen wir noch eine mit den Kids, ja.
Ja. Ja, ansonsten stecken wir gut in der Sommerpause dann doch, ne? Das heißt, die Zuschaltquote wird ins Unermessliche hochschnellen, weil die haben ja sonst nichts zu tun, die ganzen Jets-Footballer. Und genau. Dann werden wir wöchentlich hier berichten, wie es dann weitergeht. Nächste Woche haben wir, jetzt habe ich meinen Termin, ich habe nämlich noch so ein richtiges Terminkalender-Büchlein, das habe ich jetzt oben liegen. Oha. Wir werden nächste Woche aber eine U16-Special-Sendung machen.
Okay.
Die fiel ja immer so ein bisschen durchs Raster. Ne?
Die sind so ein bisschen redefaul da alle. Ne?
Die sind redefaul zum einen, das wollte ich sagen. Genau, da kam nicht viel rüber, was wir denn dann so berichten. Zum anderen haben wir die wohl ein bisschen stiefmütterlich dann doch betrachtet. Das werden wir aufholen nächste Woche mit dem Teammanager und einem Trainer der U16. So, also da kommt dann der Sascha und der Knut. Das haben wir nächste Woche, könnt ihr schon noch freuen.
Zwei Sendungen haben wir noch, dann bin ich jetzt 2 Wochen weg in Spanien.
Ja, wir kriegen die 100, kriegen wir dieses Jahr noch voll, Udo.
Die kriegen wir hin. Und ich glaube, wir sind noch kurz vor den 15.000. Download. Die können wir, glaube ich, jetzt mit der Sendung hier knacken. Dann sind wir 15.000 Mal gehört worden. Unfassbar, oder?
Dann haben wir wieder einen Grund zu feiern.
Ich glaube, ich habe verstanden zu haben, dass es ein Grund zum Feiern ist. Du kamst gerade wieder etwas durch den Zacker.
Ja, ich verspreche auch, dass ich mir umgehend gleich einen Adapter kaufen werde, damit ich dann wieder im LAN-Kabelbereich dann agieren kann. So. Jawohl. Ja, ansonsten ist nicht viel zu sagen. Die NFL ist am Schlorfe, ne? Die haben alle noch Urlaub und gehen dann irgendwann mal erst ins Camp. Da können wir das ja ein paar Wochen mal ein bisschen locker anreißen am Rande. Und ansonsten wird es dann auch bald wieder losgehen mit den Jets. Bis dahin sage ich jetzt schon mal Danke, Ewald, und danke, Helmut. War schön, die alten Gesichter nochmal zu sehen. Ich meine, ihr seid ja zwei von den Leuten, die dann auch zum Veteranentreff einmal im Jahr kommen, aus dem tiefen Bayern angereist. Finde ich immer ganz toll, das möchte ich nochmal erwähnen hier. Ihr wart eigentlich so oft dabei von ganz weit weg. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, trotzdem war schön, euch zu sehen, und ich danke fürs Kommen und überlasse dem guten Udo, meinem schmalen Mitredner, die letzten Worte. Udo, hast du schon wieder abgenommen, oder? Übrigens.
Immer weiter. Rutscht immer noch ein bisschen runter. Weil...
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja. Genau, am Wochenende ist auch wieder Friseurtermin, da geht auch noch ein bisschen was, da fallen auch wieder ein Programm runter und dann
natürlich
geht's weiter. Ja, dann verabschiede ich mich auch aus unserem kleinen Lebenshilfe-Podcast für diese Woche mit dem üblichen Gruß. Madat Jod, schwenkte Hut, knallte Butzfort, bis zum nächsten Mal. Ciao.